vorgestern Abend, sprich am Freitagabend, hat mich im Männerunsinn, so heißt der Männerkreis in Meßstedt, der Männerunsinn, hat im Männerunsinn am Freitagabend mich einer fragt, sage mal, wie sollen wir als Christen die Sache mit Israel sehen? Gleich vorneweg, ich halte jetzt keine Predigt über Israel. Ich habe extra das Angebot gemacht, wer mehr Interesse hat und auch Fragen hat zu der aktuellen Lage, treffen wir uns nachher oben, okay? Aber ein paar Sätze, ich komme einfach nicht drum rum. Wie sollen wir denn das sehen? Zunächst habe ich dann dem Goran geantwortet, so heißt er. Das jüdische Volk von heute, und wir haben etwa 78% von der Bevölkerung Israels als Juden. Das jüdische Volk, jüdische Menschen sind die Nachkommen von Abraham. Generation, Abraham bis Netanyahu. Ob uns das schmeckt oder nicht, ist ein anderes Bier. Aber soweit mal von der Realität her. Abraham, David, die Könige, Jesus selber war Jude, Paulus war Jude und dann bis Netanyahu oder Verteidigungsminister Galant oder der Staatspräsident, die Herzog, wie sie heißen. Für die Grundlage, und da braucht man jetzt nicht mal Christ sein, das jüdische Volk von heute, die sagen, ich bin Jude, weil sie beschnitten sind, weil sie in der Religion leben, jüdische Menschen heute sind Nachkommen der Kinder Israel. Sie sind die Kinder Israel der Schrift. Das heißt zweitens, der Staat ist erfüllte Prophetie. Der Staat Israel ist erfüllte Prophetie Gottes. Die hat er seit Jahrtausenden vorausgesagt, dass der Staat wieder eingesetzt werden wird als politische Regierung Israels. Drittens, wie zur Zeit der Bibel auch schon, ist Israels Regierung nicht fehlerlos. Ich wiederhole. Wie zur Zeit Israels, guck mal die Könige Israels an, ob dann von Juda oder vom Nordreich Israel, es ist wurscht. Sie waren die Kinder Gottes und das Volk Gottes unverändert, obwohl die Könige zum Teil abartig gottlos waren. Gott hat seinem Volk die Treue gehalten und das ist heute immer noch so. Obwohl in Israel viele Fehler gemacht werden. Und dann wäre ja schon die Überlegung, wenn die Kinder Israel heute immer noch die Kinder Israel sind, wie denkt denn Gott über das, was da jetzt geschehen ist? Von 1970 bis 1983 habe ich in Frommern gewohnt, drüben am Hesselberg in der Seestraße. Nehmt an, die B-463 ist der Sicherheitszaun zum Gaza-Streifen. Nehmt an, Frommern ist Gaza. Nehmt an, in Frommern regiert die Hamas. Das ist ein reines Bild jetzt, gell, dass wir uns klar sind. Und die Hamas-Regierung will Waldstätten vernichten. Mit Stumpf und Stiel. Und dann ist Schabbat morgen, für uns wäre es jetzt der Sonntag morgen, der Feiertag. Um 6:30 brechen sie hier bei der B463 durch den Zaun durch. Und ich weiß nicht, wie ihr euch informiert. Ich weiß es nicht, was ihr wisst, was da geschehen ist. Ist immer die Frage, wie viel Wahrheit soll man erzählen, ne? Wie sie denn von Haus zu Haus gegangen sind und alles erschossen haben, was laufen kann. oder auch noch nicht laufen kann, Babys in ihrem Bett erschossen haben. Und Eltern und Kinder voreinander gefoltert haben. Barbarische Dinge, und ich stehe zu diesem Wort, bestialische Dinge, und auch zu diesem Wort stehe ich. In einer Grausamkeit, wer will, kann diese Informationen sich im Internet holen, alles belegt, wo israelischer Staatspräsident Herzog sagt und auch später dann Netanyahu an Grausamkeit und Intensität nur zu vergleichen mit dem Holocaust. Und Israel hat auch zwischendrin schon viel mitgemacht, zwischen Holocaust und heute. So. Und jetzt hat Israel das Problem, dass ihm dieser Angriff zugefügt wurde von den Palästinensern im Gazastreifen. Etwa 1400 tote Israelis, etwa 5000 Verletzte und etwa die Hälfte der Toten konnte noch gar nicht identifiziert werden. Und auch da gehen wir lieber nicht in die Details. Bis jetzt sind etwa 210 Personen bestätigt als Geiseln in Hamastan, also im Gazastreifen. Heute Nacht sind zwei freigelassen worden, zwei Amerikanerinnen, sie sind auch Jüdinnen. Die Hamas möchte sich gut stellen, die Frau hätte gesundheitliche Probleme, deswegen hätte man sie gnädigerweise und selbstverständlicherweise aus humanitären, sozialen Gründen freigelassen. Das ist geschehen. Und jetzt ist die Frage, wie soll denn Israel reagieren? Bis jetzt haben wir noch die öffentliche Meinung im Allgemeinen, dass Israel das Recht hat, sich zu verteidigen. Aber es geht schon los, dass die Meinung kippt. Und viele Klugscheißer über Israel herziehen. Sie wären zu brutal und auch sie würden zivile Opfer im Gazastreifen verursachen. Wer solche Dinge sagt, fragt ihn doch bitte wirklich ernsthaft und konkret und nagel die Person fest, wie würdest denn du machen? Wie würdest denn du machen? Mach einen Vorschlag. Israel ist jetzt dieser Krieg aufgezwungen worden gegen die Hamas, sie haben sich das nicht gesucht. Sie müssen jetzt gegen die Hamas gehen. Die Hamas verwendet Menschen als Material, als menschliche Schutzschilde, hinter denen sie sich verstecken. Das machen sie schon immer so. Das weiß man aus der Geschichte. Und sie verhindern sogar die eigene Bevölkerung daran, den Nordteil zu verlassen. Ich wiederhole, die Hamas hindert das eigene Volk, den Nordteil von Gaza zu verlassen, mit dem ganz einfachen Ziel, damit viel Zivilbevölkerung durch israelische Angriffe umkommt. Das ist das Kalkül, das ist eingerechnet, weil für die Hamas zählt kein Menschenleben. Für die Hamas zählt kein Menschenleben. Man könnte jetzt noch weitergehen und über die größere Dimension reden der internationalen Mächte, die jetzt hier aufeinanderprallen, Amerika und Iran. Das lassen wir jetzt weg. Für uns als Christen, für uns als Menschen, die immer zu Jesus gehören, unsere Stelle ist definitiv an der Seite des Volkes Israel. Definitiv. Betet für Israel, betet für die Regierung, dass sie Weisheit hat, für die Militärführung, dass sie Weisheit hat, dass die Soldaten geschützt werden, wenn sie jetzt dann rein müssen. Das ist die Hölle. Es ist die Hölle. Weil unter Gaza Stadt gibt es eine unterirdische Stadt, man nennt sie die Metro. Eine unterirdische Stadt mit 300 Kilometer langen Tunnel. Keiner weiß, wie man daran kommen soll. Alles Kalkül. Betet für Israel. Bitte betet auch für das palästinensische Volk. Denn der normale, durchschnittliche palästinensische Bürger ist verführt und ist verdammt, so eine Regierung zu haben. Das normale durchschnittliche palästinensische Volk tut mir von Herzen ehrlich leid. Sie haben eine andere Regierung verdient. Die eigene Regierung missbraucht sie für ihre Zwecke. Hamas ist IS von ihrer Art, wie sie leben. Hamas ist IS. Und sie wollen letztlich, und damit schließe ich, nicht nur Israel vernichten, sie wollen weltweit ein Kalifat aufbauen. Deswegen kann es uns auch nicht egal sein, was an Demos in Stuttgart oder Berlin oder in Frankfurt läuft. Hier sind Türen der Hölle aufgegangen. Tut mir leid, ich bin heute früh ein bisschen direkt, ich weiß es. Aber es muss uns als Gläubige bewegen, weil hier sind heilsgeschichtliche Dinge dann auch noch mit drin. Weil eben Jesus und die Schrift ganz klar sagen, gegen Ende der Zeit wird die Welt gegen Israel ziehen und Israel vernichten wollen. Und auf den letzten Drücker, bevor sie dann endlich diese Unruhestifter vernichtet haben, auf den letzten Drücker wird dann Jesus kommen. Mehr dann nachher oben, wer Interesse hat, gerne auch mit Fragen und so. Der Bibeltext für heute Lukas 16 ab 19. Lukas 16 ab 19. Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbares Leinen und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Es war aber ein Armer mit dem Namen Lazarus, der lag vor seiner Tür voll von Geschwüren. Und er begehrte, sich zu sättigen von dem, was von dem Reichen seinem Tisch fiel. Dazu kamen auch die Hunde und leckten seine Geschwüre. Es begab sich aber, dass der Arme starb und er wurde von den Engeln getragen in Abrahams Schoß. Der Reiche aber starb auch und wurde begraben. Als er nun in der Hölle war, hob er seine Augen auf in seiner Qual und sah Abraham von Weitem und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief: Vater Abraham, erbarm dich meiner und schick den Lazarus, damit er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und mir die Zunge kühle, denn ich leide Pein in diesen Flammen. Abraham aber sprach: Denk dran, Sohn, dass du dein Gutes bekommen hast in deinem Leben. Lazarus dagegen hat Böses bekommen. Nun wird er hier getröstet und du wirst gepeinigt. Und überdies besteht zwischen uns und euch eine große Kluft, dass keiner, der von hier zu euch hinüber will, dorthin kommen kann. Und auch niemand von dort zu uns herüber. Da sagte er: Dann bitte ich dich, Vater, dass du ihn sendest, den Lazarus sendest, in meines Vaters Haus, denn ich habe noch 5 Brüder. Die soll er warnen, damit sie nicht auch hier an diesen Ort der Qual kommen. Abraham sprach: Sie haben Mose und die Propheten. Die sollen sie hören. Er aber sprach: Nein, 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 Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen gehen würde, dann würden sie sich bekehren, Buße tun. Abraham sprach zu ihm: Wenn sie nicht auf Mose und die Propheten hören, dann werden sie auch nicht sich überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten auferstehen. Fünf Dinge, die mir hier bei diesem Gleichnis auffallen. Dieses Gleichnis kommt von Jesus. Erstens mal ganz lapidar: Es gibt nur einen doppelten Ausgang. Es gibt nur einen doppelten Ausgang. Entweder in der Gegenwart Gottes, in dieser Tröstung, in diesem zur Ruhe kommen, in diesem wirklich Ruhe in Frieden, Rest in Peace, oder eben da, wo Gott nicht ist. Es gibt nur diesen sogenannten doppelten Ausgang, nennt man das theologisch. Es gibt nur den doppelten Ausgang. Zweitens, der gute Ausgang ist in Gottes sichtbarem Reich. Abrahams Schoß ist hier ein Bild. Er wird getröstet, sagte Abraham. Er hat gekämpft ein Leben lang um das Überleben gekämpft. Er hat ein Elend im Leben gehabt. Er hat kein schönes Leben gehabt, ist Lazarus. Und jetzt wird er getröstet, jetzt wird ihm Gutes getan. Jetzt schenkt man ihm Frieden. In Gottes Gegenwart, da wo Abraham ist, wo die Erzväter sind, also die alten Väter der israelischen Geschichte, Abraham, Isaac, Jakob. Der gute Ausgang in Gottes Frieden und Geborgenheit und völlige Entspannung, totale Ruhe. Kein Leid, kein Schmerz, kein Geschrei, Offenbarung 21. Der Tod wird nicht mehr sein, keine Krankheit mehr, keine Gemeinheit, kein Mobbing, kein Hass. Ist vorbei. Drittens, der negative Ausgang, Vers 23 bis 25, diesem Gleichnis von Jesus, als er in der Hölle war, in seiner Qual, und hier steht wirklich Qual, kein schönes Wort, es ist eine Qual, eine Folter, wo er ist. Ein fürchterlicher Zustand, der mit zwei verschiedenen griechischen Wörtern hier beschrieben wird als Qual und Schmerz. So Jesus. Ihr Lieben, Jesus ist der Retter der Welt. Und er will heute jeden retten, jeden Weilstädter, Frommerner, Rosswanger, Dürrwanger. Jeden und jede. Und Jesus hat sich alles kosten lassen, dass keiner in der Hölle landen muss. Jesus hat sein Leben gegeben, wir haben gerade das wunderbare Lied gesungen. Er hat alles gegeben, ja, aus Liebe. Aber wer seine Liebe ausschlägt, dem ist nicht zu helfen. Dann ist Jesus dessen Richter. Jesus achte die Entscheidung eines Menschen. Wenn ein Mensch sagt, Jesus, du kannst mir gestohlen bleiben, sagt Jesus, okay, wenn du meinst. Der negative Ausgang. Schrecklich, furchtbar, ewig, Schmerz, Feuer. Das war der dritte Punkt. Viertens, der Wechsel ist nicht möglich. Es gibt keine Möglichkeit zu wechseln. Wechsel unmöglich. Und das weiß nachher der reiche Mann auch sehr gut. Also weder der reiche Mann selber kann rübergehen, er sagt, schick den Lazarus. Ne? Also er weiß selber, kann er nicht raus. Und Abraham sagt dann, nee, der Lazarus kann auch nicht raus. Es gibt keinen Wechsel. Dieser Platz ist endgültig. Wer sich vor dem Tod entschieden hat, ohne Jesus leben zu wollen, wird auch nachher ohne Jesus leben. Jesus akzeptiert die Entscheidung eines Menschen. Wir sind sonst immer so scharf drauf, auf unsere Gottesebenbildlichkeit, dass wir selber sagen können, was wir wollen, was wir nicht wollen, für wen wir uns entscheiden, wem wir glauben, wem wir nicht glauben. Das ist immer so scharf drauf. Wir sind selber groß, selber stark. Ja? Und hier sind wir auf einmal sauer, wenn dann Gott sagt, du, Entschuldigung, du wolltest nicht. Da sind wir dann auf einmal beleidigt. Der Wechsel ist nicht möglich. Fünftens, unser Lebensvollzug entscheidet. Der reiche Mann sagt, Mensch, ich habe noch 5 Brüder. Schick doch den Lazarus hin, damit er die warnt. Vers 28. Ich habe noch 5 Brüder, die soll er warnen, damit sie nicht auch kommen an diesen Ort der Qual. Und dann Vers 30. Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen hinginge, dann würden sie Buße tun, meint der reiche Mann. Dann würden sie Buße tun. Sie würden checken, dass sie ohne Gott unterwegs sind, dass sie auf dem direkten Highway to Hell sind. Unser Leben entscheidet, wo wir nachher sind. Was heute und jetzt. Unsere Zeit ist viel, viel zu ernst, als dass wir noch rumschwafeln und rumeiern. Es geht um unser Leben. Um meins, um euers. Unsere Weltgeschichte ist knallhart und erbarmungslos. Ich habe noch 5 Brüder. Warne sie in ihrem Leben. Solange sie leben, können sie noch was tun, damit sie wissen, wo sie nachher hinkommen. Damit sie nicht an den Ort kommen. In ihrem Leben können sie noch was tun. Was sagt zweitens, also sie können in ihrem Leben was tun. Zweitens, was sagt Abraham? Sie haben Mose und die Propheten. Was heißt es? Sie haben die Schrift. Sie haben die Bibel, heißt es. Abraham lässt sich auf keine Diskussion ein. Der sagt, eiskalter Abraham, übrigens, im Himmel sitzt der Abraham, im Himmel haben wir also wieder den Gott Israels, nochmal nebenher, ja. Im Himmel haben wir wieder den Gott Israels. Abraham sagt, sie haben Mose und die Propheten. Und Abraham sagt damit diesem verlorenen Mann, was den Lebendigen hilft, das ist Mose und die Propheten. Er konnte ja damals noch nicht sagen, es ist das Neue Testament, es hat es ja da noch nicht gegeben. Ja? Da war es das Alte Testament, Mose und die Propheten. Und Abraham macht klar, was in der Schrift steht, die können doch die Schrift lesen, die haben schwarz auf weiß. Wenn einer vom Tod kommt, ja, der könnte alles Mögliche erzählen und sagen, er war schon mal tot in Baning auf dem Weihnachtsmarkt. Vor vielen Jahren ist schon mal eine Person begegnet, die hat mir eiskalt gesagt, ja, sie weiß, dass sie schon mal gelebt hat. Ist mir wirklich passiert. Es ist mir passiert in Baningen. Weihnachtsmarkt. Versteht ihr? Wenn einer vom Tod kommt, ja, da könnte alles Mögliche verzapfen. Ja? Nee, Moment. Hier. Nachprüfbar. Die Propheten. Erfüllte Prophetie. Wahrheit. Gottes Handeln. Seine Treue und Zuverlässigkeit. Und wir ehren nicht einfach bloß was verzapft und in die Welt stellt eine Religion, sondern die Schrift ist immer verbunden mit Politik, mit einer geschichtlichen Serie von Geschehnissen, miteinander gekuppelt und verkoppelt sind. Mit den Babyloniern, mit den Ägyptern, mit den Persern, mit den Griechen, mit den Römern. Alles verbunden mit Weltgeschichte, logisch nachvollziehbar und nachprüfbar. Zurück zum Thema. Abraham sagt, die brauchen keine Wunder, die brauchen die Schrift. Hier steht es drin, was sie brauchen für ihr Leben, damit sie ihr Leben so leben und damit sie durchs Wort vom Geist Gottes überzeugt werden, was Fakt ist und was sie brauchen. Der Heilige Geist spricht ganz wesentlich durchs Wort. Er spricht auch direkt zu unserem Herzen, er hat viele Möglichkeiten, aber wesentlich spricht der Heilige Geist zum Mensch durchs Wort, durch Mose, Propheten und jetzt Neues Testament dazu. Und für uns, die wir schon lange mit Jesus gehen, möchte ich schon sagen, auch wir brauchen einen intensiven Umgang mit der Schrift. Die Zeiten werden so fürchterlich chaotisch werden, noch mehr wie jetzt, dass man bald nicht mehr weiß, was links und rechts ist. Und wenn wir dann in der Schrift persönlich nicht verankert sind, wenn wir persönlich nicht eine Seele haben, die immer wieder durchs Wort Gottes durchgewaschen, durchgespült wird, oder der Scheiß rausgespült wird, ja, durchs Wort Gottes. Wenn wir das nicht haben, leben wir in höchster Gefahr. C. Also, er sagt, wenn einer vom Tod kommt, bringt nichts. War A, B, sagt er, das Wort Gottes lesen. Und C sagt, dann der reiche Mann, die Behauptung, sie würden Buße tun. Also er hat gemerkt, er hätte Buße tun müssen. Versteht er? Er hat es gewusst. Er hätte Buße tun müssen. Steht da, Metanoeo. Da steht Nous, also das griechische Wort Nous, Verstand steht da drin. Er hat in seinem Verstand hätte was umswitchen müssen zu Lebzeiten. Metanoeo, umswitchen im Hirn, im Verstand, in meinem Setting, in meinem Mindset hätte er umschalten müssen. Jetzt ist es zu spät. Ein Mensch braucht die klare Hinwendung zu Jesus Christus. Eine klare Entscheidung für Jesus Christus. Im Kopf ein Umschalten. Jesus, ich verstehe vieles noch nicht, aber eins checke ich, ich glaube, ich brauche dich. Und ich check langsam, dass das Kreuz, mit mir was zu tun hat, Jesus. Ich check vieles nicht, aber Jesus, ich brauche dich. Bitte komm in mein Leben. Ich weiß jetzt nicht, was passiert, keine Ahnung. Ich check vieles noch gar nicht, aber ich weiß, ich brauche dich. Und dann mach dein Leben auf. Und sag, Jesus, heute hat es mich irgendwie hat es mich heute erwischt. Hier bin ich. Keine Ahnung, was jetzt passiert, aber ich will ab jetzt mit dir leben. Ich brauche dich. Und in dem Moment wird dein Leben neu. In dem Moment kommt Jesus in dein Leben. Durch seinen Heiligen Geist. Du bist ein neuer Mensch. Da fängt eine neue Geschichte mit dir an. Du kannst dein Leben nochmal neu beginnen. Du kannst dein Leben nochmal neu sortieren. Ich möchte gern beten. Lieber Herr, danke, dass es nie zu spät ist, zu dir zu kommen. Danke, dass du heute noch unterwegs bist und an die Türe von den Herzen der Menschen hinklopfst und sagst, du möchtest reinkommen in das Leben und Frieden und Ordnung bringen und ein Heil und einen Zusammenhang von Leben und Zeit und Geschichte und Ewigkeit und Lebenssinn. Und danke, dass du in unserem Leben Ordnung schaffst, dass du die Dinge in eine Reihenfolge bringst. Und das Zeug, was nichts taugt, du kannst rausnehmen, du kannst Gedanken heilen, du vergibst Schuld. Auch heute und jetzt hier bei uns. Jesus, wir beten dich an, wir rufen dich an. Du bist der Herr aller Herren, du bist der Mann vom Kreuz. Du hast den Weg frei gemacht, du hast im Kreuz alle unsere Schulden bezahlt. Und wenn es die schrecklichsten Dinge sind, auch dafür hast du am Kreuz die Strafe auf dich genommen. Einmal für immer. Und so tu dein Werk in unserer Mitte als Gemeinde weiterhin, in uns persönlich, die wir dir schon gehören, und die unter uns, wo mit dir noch wichteln, was sie tun sollen, überzeug sie mit deiner Liebe. Dank für deine Gegenwart, für dein Heil. Amen.